Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wir mussten uns beide entscheiden. Kelly hat gewusst, dass sie mich loslassen muss. Und ich habe gewusst, dass ich sie verloren hatte. Weil ich nie von der Insel hätte fliehen können. Ich wäre dort gestorben. Allein. Ich hätte mich verletzt, wäre krank geworden oder sowas, keine Ahnung. Die einzige Wahl, die ich hatte, das einzige, was ich kontrollieren konnte, war wann und wie und wo es passieren wird. Also habe ich mir ein Seil geknüpft. Und dann bin ich auf den Gipfel gestiegen, um mich zu erhängen. Aber erstmal musste ich die Sache testen. Natürlich. Du kennst mich ja. Das Gewicht von dem Stand war für den Baum zu schwer. Ich konnte mich also nicht mal so umbringen, wie ich wollte. Ich war machtlos auf der ganzen Linie. Und dann war es, als würde sich auf einmal eine warme Decke um mich legen. Ich wusste, ich muss irgendwie am Leben bleiben. Ich musste irgendwie weiteratmen. Selbst wenn es keinen Grund zur Hoffnung gab. Denn mein Verstand sagte, dass ich all das hier nie wieder sehe. Und so habe ich es dann gemacht. Ich lebte weiter. Ich atmete weiter. So lange, bis mich mein Verstand Lügen strafte an dem einen Tag, als die Flut kam und mir ein Segel schenkte. Jetzt bin ich hier. Ich bin zurück. In Memphis und rede mit dir. Ich habe Eis in meinem Glas. Und jetzt habe ich sie schon wieder verloren. So traurig, dass ich Kelly nicht mehr habe. Aber ich bin auch so dankbar, dass sie mit mir auf der Insel war. Und ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Ich werde weiteratmen, weil morgen die Sonne wieder aufgeht. Und wer weiß, was die Flut bringt.
Okay. Was dieser Clip mit der Predigt jetzt zu tun hat, das werdet ihr erst ganz am Schluss verstehen. Dass heute erster Advent ist, kann man ja hier an der Dekoration irgendwie nicht sehen, hat aber schon jemand erwähnt und vielleicht ist es euch auch bewusst gewesen. Wir beginnen mit einer Predigtreihe, die wir finden schon ein wenig adventlich ist. Ich sehe was, heißt sie. Ihr kennt dieses Kinderspiel, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot jetzt zum Beispiel hier bei den Stühlen. Oder es wäre jetzt nicht so ein gutes Beispiel, man würde was anderes nehmen. Und man würde rot nehmen, damit alle denken, es sind die Stühle und man meint das Hemd hier vorne vom Sascha oder was. Dieses Spiel rangiert auf Platz 1 der langweiligsten Kinderspiele, jedenfalls wie ich das sehe. sehe was, was du nicht siehst. In dieser Reihe drehen wir uns aber in der Tat um einen Menschen, der etwas sah, was keiner sah. Wir haben hier oben ein Bild von ihm. Das nächste meine ich. Das ist Michelangelo. Dieses Bild ist ein Fresko im Vatikan. Es würde ich sagen, zeigt auf keinen Fall, wie dieser Mann wirklich aussah. Aber so haben wir wenigstens ein bisschen Kunst hier mit im Cinemax. Wenn wir diesen Menschen, von dem wir reden, wirklich zu Gesicht bekommen wollten, dann müssten wir eine Reise machen. Eine geografische Reise und eine Zeitreise. Ich dachte, das könnten wir ja mal so ein bisschen machen, imaginär. Wenn wir das würden, dann würden wir von hier aus Richtung Südosten fliegen müssen. Und wenn sich mit unserem Flug die Zeit zurückdreht, dann wären wir vielleicht über Wien im 18. Jahrhundert. Das Haus Habsburg wäre gerade irgendwie am Regieren, schon lange davor, glaube ich. Und ein kleiner Wolfgang Amadeus übt da unten gerade Klavier. Und jetzt drehen wir aber, wir müssten eigentlich nach Südosten weiterfliegen, aber wir drehen richtig nach Süden ab, weil wenn man eine Zeitreise macht, finde ich, muss man auch über Rom fliegen. In Rom kommen wir 1517 an und wir sehen von oben den Papst Leo X., wie er gerade die Nachricht von einem etwas aufmüpfigen Mönch aus Deutschland bekommt, der sich Martin Luther nennt oder der so auch heißt. Und wenn wir jetzt richtig nach Osten abdrehen, dann geht es Richtung Athen. Die Strecke dorthin ist jetzt eigentlich nicht weiter als von hier nach Rom, aber wir müssen trotzdem jetzt 1000 Jahre die Zeit zurückdrehen, sonst klappt es nämlich zum Schluss nicht. Und das ist die Zeit der Kreuzzüge. Vielleicht sehen wir sie gerade da unten so nach Osten ziehen oder eigentlich ja jetzt rückwärts gehend, weil wir ja die Zeit zurückdrehen, wie auch immer. In Athen kommen wir im Jahre 500 nach Christus an. Da gehört Athen zum Oströmischen Reich. Die Blütezeit des Römischen Reiches ist aber schon vorbei. Europa ist gerade geplagt durch die Folgen der Völkerwanderung, also dieses Chaos, was keiner so richtig versteht, die Ostgoten, die von da nach da ziehen und die Westgoten von da nach da und die Hunnen und die Gallier und wer immer da jetzt in Europa überall rum, kennt ihr vielleicht. Und deswegen bewegen wir uns auch schnell weiter, kommen im Jahre 46 über Zypern an und sehen da unten in dem kleinen Ort Salamis einen jüdischen Intellektuellen und Sektierer predigen, Paulus. Und jetzt ist das Römische Reich gerade richtig Weltmacht. Und jetzt ist es nur noch ein Katzensprung nach Palästina. Natürlich überfliegen wir Bethlehem im Jahre 0 oder 7 vor Christus, oder wie man das datieren will. Wir sehen den Stall, 3 Kamele davor geparkt. Wir sind aber noch nicht in der Zeit, in der wir ankommen wollen. Wir fliegen weiter nach Osten. Nochmal, was weiß ich, 800 Kilometer. Und die Zeit dreht sich auch nochmal um diese 800 Jahre zurück. Und wir sehen, dass Bereich der Perser aufstehen und untergehen oder andersrum untergehen und aufstehen, ne? Und dann sehen wir das Babylonische Reich und dann im Jahre 750 vor Christus, wir kommen im heutigen Irak an, sind die Assyrer gerade das Volk, was so drauf und dran ist, Weltmacht zu werden. So. Jetzt sind wir in die Zeit, in die wir gehören. Leider sind wir zu weit geflogen. Ich musste aber irgendwie mal da drüben in Assyrien ankommen. Wir müssen uns jetzt zurückbeamen nach Jerusalem wieder. Denn da lebt dieser Mann. Aber die Zeit behalten wir bei. 750 vor Christus. Dieser Mann, den wir suchen. Eine einflussreiche Persönlichkeit in Jerusalem. Er hat Kontakt in die höchsten Regierungskreise. Er sieht 4 oder 5 Könige, die Macht antreten und wieder abtreten. Und sein Name hallt durch die Jahrhunderte und die Weltgeschichte, die wir gerade so jetzt durchflogen oder durchwandert haben, bis heute. Und eines der bedeutendsten Bücher des Alten Testaments trägt seinen Namen. Und wer durch den Gottesdienst aufgepasst hat, hat diesen Namen schon zweimal gehört. Jesaja. Jesaja ist der, ich sehe was, was du nicht siehst, Mann. Und das, was er sah, davon redete er öffentlich. Und das, was er sah, erwies sich später als wahr. Und darum kennen wir heute noch seinen Namen, Jesaja. Wir schauen heute und die nächsten 3 Sonntage ins Buch Jesaja, ein dickes Buch. Deswegen habe ich heute auch mal die Bibel mitgebracht und mir die Texte nicht einfach hier rausgedruckt, sondern das wäre einfach zu viel. Ein dickes Buch, 66 Kapitel, die ich gleich vorlese. Ein paar Schwierigkeiten stecken in diesem Buch, die ich euch auch nicht komplett ersparen kann. Aber in diesem alten Buch finden sich Abschnitte, die mit Weihnachten zu tun haben oder mit Advent. Obwohl Jahrhunderte vor der Geburt Christi geschrieben, sah Jesaja etwas, was keiner sah. Er erwartete etwas, was keiner erwartete. Er sah jemand. Und darum passt Jesaja in die Adventszeit, wie wir finden. Als die Christen nämlich später, nach den Ereignissen um Jesus, dieses Buch Jesaja lasen, da konnten sie das nicht tun, ohne an einigen Stellen sofort an die Ereignisse um Jesus denken zu müssen. Ich lese mal zwei vor. 7 Vers 14 steht im Jesaja-Buch. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel, das heißt Gott mit uns, nennen. Natürlich kann ein Christ das nicht lesen, ohne an Jesus zu denken. Oder, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, also nicht Gott Fried, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Oder ein Text, ich lese heute ein paar vor aus Jesaja, damit wir so ein bisschen Eindruck von diesem Buch kriegen, wo sich nicht mehr um Weihnachten dreht, und das Kind so, ne, aber den man nicht lesen kann, ohne an Jesus zu denken. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis, also wie so ein Trieb, ne? Und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geschlagen und von Gott gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Natürlich kann man das nicht lesen, ohne an Jesus am Kreuz zu denken. Kein Wunder, dass die ersten Christen und heute noch sagen, Mensch, der redet doch von, was der da sieht, das ist doch Jesus. Zumal Jesus selber, als er als junger Mann anfängt öffentlich aufzutreten und in seiner Heimatstadt in die Synagoge geht und dort aufsteht, das konnte man dort als erwachsener Mann tun, aufstehen, nach vorne gehen, ein biblisches Buch nehmen, es war kein Buch, sondern eine Rolle, und ein Stück davon daraus vorlesen. Da tut Jesus das, nimmt die Jesaja-Rolle, liest einen Teil daraus vor und dann sagt er so, diese Worte erfüllen sich heute vor euren Augen. Wow, Jesus bezieht sich auf das, was Jesaja 750 Jahre vorher sah. Jesaja sah etwas. Und das, was Jesaja sah, das sind diese Titel, diese vier Titel, wir können sie mal da einblenden, vielleicht sind sie es auch schon, wie wir die Predigten genannt haben. Das Comeback des Lebens, er sieht die Geburt eines Hoffnungsträgers, er sieht die Vision eines Friedensreiches und er sieht Freiheit für Gefangene. Aber das ist nicht alles, was was Jesaja sah. Die Leute nach ihm haben ihn einen Propheten genannt. Jesaja nennt sich selber so nicht. Er nennt seine Frau die Prophetin. Sich selber nennt er nicht so. Sich selbst benennt er nicht als Prophet. Aber ein Prophet war auch nach damaligem Verständnis nicht jemand, der einfach die Zukunft voraussagt. So eine Art Wahrsager. Sondern ein Prophet war jemand, der die Gegenwart sah und verstand und deutete und der von Gott etwas in diese Gegenwart reinsagte. Also in das Jahr 750 oder 730 oder 700 oder wie lang Jesaja da halt gewirkt hat, in dieses Jahr hinein. Also jemand, der einen tieferen Blick hat. Und ja, manche dieser Worte, die Jesaja sagte, hatten mit der Zukunft zu tun. Manche dieser Worte verstand er vielleicht selber nicht so richtig, aber das meiste ging um hier und jetzt oder eben um damals. Ja? Und die wenigsten Worte von Jesaja klangen adventlich. Wir haben die so ein bisschen rausgesucht für diese Predigtreihe, aber die wenigsten in diesen 66 Kapiteln klingen adventlich. Die wenigsten reden von Leben, von Hoffnung, von Frieden, von Freiheit. Die meisten Worte sind harte Worte. Und mein Job ist es heute ein bisschen, diesen Jesaja auch zu zeigen, damit wir nicht so ein falsches Bild von ihm bekommen. Jesaja ein Prophet, der in die Gegenwart redet. Manchmal denke ich, heute sind solche Leute manchmal gute Journalisten. Die würden sich selbst nicht Propheten nennen, ich würde sie vielleicht auch nicht so nennen, aber die etwas ans Licht holen und hinstellen und sagen, so sieht das aus hier übrigens. Oder Künstler, Liedermacher oder Dichter, Schriftsteller, die wir irgendwie lesen oder hören und denken, hey, sie treffen das, was unsere Zeit ausmacht. Sie reden irgendwie Wahrheit. Ich höre denen zu und denke, ja, genau so sieht es aus. Das ist etwas, was ein Prophet tat. So, und was Jesaja in seiner Zeit sah, war hart und deswegen sind das harte Worte. Und ganz zum Schluss erst heute in meiner Predigt. Ganz zum Schluss erst. Deswegen versteht ihr den Clip auch erst zum Schluss. Komme ich auf das, was mir eigentlich so richtig wichtig ist und weshalb ich diesen Vers ausgesucht habe und weshalb überhaupt da oben steht, Comeback des Lebens. Also haltet euch daran fest, dass es ganz zum Schluss noch was anderes kommt. Aber um Jesaja zu verstehen, müssen wir seine Zeit kennen. Und deswegen gehört auch das heute dazu, dass ich euch davon ein bisschen erzähle. Denn was Jesaja sieht, ist das Jahr 750 vor Christus in Jerusalem. Und Jesaja sieht die Mächtigen. Wie gesagt, er geht am Hof ein und aus. Vielleicht war er Hofarchivar, das ist aber nur Vermutung, oder Privatsekretär der Regierungsbeamten oder des Königs sogar, oder vielleicht war er einfach, gehörte er zur hochgestellten Priesterkaste und hatte deswegen da Möglichkeiten. Der amtierende König in seiner Zeit heißt Usia, aber der ist todkrank, deswegen regiert sein Sohn Jotham oder führt die Regierungsgeschäfte. Und Jesaja sieht, wie politische Entscheidungen gefällt werden und es gefällt ihm nicht, was er sieht. Er sieht außerdem außenpolitisches Chaos auf dieses Land zukommen. Deswegen bin ich eben in unserer Zeitreise bis Assyrien geflogen, weil die sind wichtig für diese Zeit. Da ist das kleine Land Juda oder Judäa und das ist eingequetscht zwischen Großmächten. Ägypten im Süden, im Nordosten Assyrien und unter Assyrien Babylonien, die auch noch nicht ganz weg vom Fenster sind. Ich habe da eine Karte da dabei. Ah, das ist schon wunderbar, da haben wir sie schon. Das dunkelgrüne da oben, das ist Assyrien vor der Wirksamkeit Jesajas. Und ich glaube, bis in das Jahr 750 sind sie sogar noch ein bisschen kleiner geworden und die Babylonier ein bisschen stärker. Dann aber sieht man das hellgrüne, das ist das Assyrische Reich 671, also nach der Wirksamkeit Jesajas. Da ist mittlerweile auch Ägypten und Babylonien und alles so mit drin. Du kannst mal noch zweimal klicken. Dann sieht man da unten, das kann man hier gar nicht sehen, da wäre jetzt so gelb markiert, so ein bisschen, das kleine Land Juda und da drüber, klick mal noch, das Nordreich Israel. Also Israel war aufgeteilt in ein Nord- und ein Südreich, Juda und Israel. Und nördlich davon, das ist jetzt nicht eingezeichnet, da sind noch ganz viele kleine Stadtstaaten und kleine Länder, die man jetzt nicht sehen kann, die dazu beitrugen, dass diese ganze politische Situation ein Chaos war. Also lauter kleine Stadtstaaten oder kleinere Reiche Syrien zum Beispiel, die sich vor den Großen fürchten, sich aber gegenseitig auch das Leben schwer machen. Und in den 50 Jahren, 750 vor Christus bis 700 vor Christus, in denen Jesaja wirkte, wird dieses Assyrische Reich also immer stärker. Und wenn man sich jetzt mit dem politischen Chaos da sich da reindenken wollte, dann müsste man wahrscheinlich fast einen Doktortitel haben, aber man würde auf jeden Fall einen Haufen kriegerische Auseinandersetzungen erleben. Meistens waren die kleinen Länder, die hier gar nicht eingezeichnet sind, die an die Großen oder an den Großen Assyrien Tribut zahlten, damit sie dann in Ruhe gelassen wurden. Dann aber wieder sich zu Aufständen verbündeten und zu versuchten, dieses assyrische Joch von den Schultern zu rütteln. Das klappte manchmal kurz, wenn Assyrien gerade mit anderen Nachbarn Probleme hatte. Da oben steht Kingdom of Urartu. Das waren irgendwelche nervigen Leute im Norden, die immer wieder nach Assyrien einfielen. Und solange Assyrien mit denen Probleme hatte, konnten die kleineren Staaten, manchmal auch das Nordreich, Israel irgendwie so ein bisschen die Tributzahlungen ungeschoren einstellen. Aber dann rauschten sie wieder ran und mit ihrem Heer und machten alles wieder platt. Und ein wichtiges Datum ist das Jahr 722. Denn da fällt das Nordreich. Der Schwesterstaat Israel ist die falschen Allianzen eingegangen und fällt endgültig gegen Assyrien. Und die Leute werden deportiert. Und plötzlich ist Assyrien direkter Nachbar von Juda. Und nochmal 20 Jahre später, dann gegen Ende der Wirksamkeit Jesajas, da belagert Assyrien tatsächlich Jerusalem. Wie durch ein Wunder aber fällt Jerusalem nicht. Das passiert dann erst 150 Jahre später durch die Babylonier, die dann an der Macht sind. So, jetzt habt ihr mal so einen total groben Überblick über die Zeit, in der Jesaja in Jerusalem wirkt. Er sieht also auch dieses außenpolitische Chaos, was da auf dieses kleine Land da einstürzt. Außerdem sieht er die Gesellschaft, in der er zu Hause ist, und es gefällt ihm ebenfalls nicht. Er sieht massive soziale Ungerechtigkeit, er sieht Korruption, er sieht Unterdrückung von Schwachen und er redet offen davon. Er redet davon, dass Gott nicht mehr lange zuschauen wird bei dem, was hier im Land abgeht. Und er fühlt mit Gott einen heiligen Zorn auf diese Ungerechtigkeit, die er sieht in seinem Land. Er sieht außerdem geheucheltes religiöses Leben, ohne echte Liebe zu Gott, ohne echte Liebe zu den Mitmenschen. Und er redet davon. All die geheuchelten Lieder und Opfer. Ich muss euch was vorlesen. Das ist schon krass. Also heute weiß ich nicht, ob man sich hinstellen könnte als Mensch mit Einfluss. Ja, ich meine, wenn du irgendwie ein Spinner bist und redest irgendwas. Aber wenn du ein Mensch mit Einfluss bist und erzählst solche Dinge. Ich lese mal was vor, was Jesaja da seinen Leuten da so an den Kopf wirft. Erstmal nennt er sein Volk Sodom und Gomorra. Das ist ja heute noch irgendwie ein Symbol für totalen Verfall, ne? Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und Fettes und des Fettes von Mastkälbern und habe keinen Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertrampelt? Cool. Bringt nicht mehr da so viele vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumonde und Sabbate, also ihre Feste da, ne? Wenn ihr zusammenkommt. Frevel und Festveranstaltung mag ich nicht. Meine Seele ist Feind eurer Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht. Denn eure Hände sind voll Blut. Oder später, das ist schon fast lustig zu lesen. Der Herr steht da zum Gericht und ist aufgetreten, sein Volk zu richten. Der Herr geht ins Gericht mit den Ältesten seines Volkes und mit seinen Fürsten. Ihr habt den Weinberg abgeweidet und was ihr den Armen geraubt habt, ist in eurem Hause. Warum zertretet ihr mein Volk und zerschlagt das Angesicht der Elenden, spricht der Gott, der Herr. Und jetzt, so hat der Herr gesprochen, weil die Töchter Zions stolz sind und gehen mit aufgerecktem Halse, mit lüsternen Augen, trippeln daher und tänzeln und haben kostbare Schuhe an ihren Füßen. Deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen und der Herr wird ihre Schläfe entblößen. Zu der Zeit wird der Herr den Schmuck an den kostbaren Schuhen wegnehmen und die Stirnbänder und Spangen und Ohrringe und Armbänder. Und jetzt kommen noch mehrere Verse, was diese reichen Frauen da alles verlieren werden. Da geht es nicht darum, dass er hier gegen irgendwie schöne Kleidung wettert, sondern gegen die Dekadenz, die sich nicht kümmert, um die auf deren Rücken das irgendwie alles möglich ist. Jesaja redet von Gerechtigkeit und davon, dass Gott Gerechtigkeit aufrichten wird und dass das hart werden wird. Er redet von Gericht. Und Jesaja redet von Gericht in Form einer Invasion, die das Land platt machen wird. Und man kann sich denken, an welches Volk er denkt. Es waren dann aber später die Babylonier, die das Volk wirklich platt gemacht haben, nicht die Assyrer. So, und jetzt bin ich bei dem Text von heute. Der ist der erste von vier, die wir uns in dieser Reihe anschauen. Und der ist, wie gesagt, der am wenigsten adventliche. Und es ist, wie gesagt, der allerletzte Satz in diesem Text, der in die Adventszeit passt und der einen Kontrapunkt setzt zu dem ganzen anderen. Aber ich finde, man muss diesen Abschnitt kennen, wenn man Jesaja liest. Und ich finde, man muss auch die dunkle Folie sehen, auf der Jesaja das Hoffnungsvolle sagt, was er gesagt hat. Sonst hat man Jesaja nicht verstanden. Kann sich nicht nur so die weihnachtlichen Texte da rauspicken. So, jetzt lese ich Jesaja 6, 1 bis 13, aber so nach und nach. Und die ersten sechs Verse, die habt ihr schon gehört vorhin. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihn, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße, mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Länder sind seine Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voller Rauch. Es ist das Jahr 739, denn das ist das Jahr, in dem der König Usia stirbt. Wie gesagt, er ist schon lange nicht mehr Regent. Sein Sohn hat regiert, Jotham, und jetzt, wo er stirbt, ist eigentlich schon sein Enkel Ahas an der Macht. Und in diesem Jahr jedenfalls, als der alte König stirbt, sieht Jesaja etwas, was keiner sieht. Und das Erste, was er sieht, kommt in diesen ersten vier Versen raus, er sieht Gott. Relativ ungewöhnlich. Seit über einem Jahrzehnt schon redet Jesaja das, was ich eben da so skizziert habe. Ne? Steht auf und gegen Ungerechtigkeit. Und gern hört man seine Stimme nicht in Jerusalem, weil er von Gott predigt, der die Nase voll hat. Und weil er dauernd vom Gericht redet und davon, dass hier alles irgendwie untergeht und so. So, und jetzt sieht Jesaja Gott. Also nicht, dass er ihn vorher nicht gekannt hätte, aber das, was er hier erlebt, übersteigt alle Gottesbegegnung von vorher. Und wenn man einen Begriff wählen müsste, um das zu beschreiben, was er hier erlebt, dann würde ich sagen, ist der Begriff der Heiligkeit. Heiligkeit. Deswegen drehten sich die Lieder eben viel darum. Er sieht da diesen Thron, den Tempel. Vielleicht befindet er sich im Tempel, als er diese Vision da irgendwie hat. Vielleicht auch nicht. Der Saum, der irgendwie den ganzen Tempel ausfüllt. Die merkwürdigen Engelwesen, die übrigens Gott gar nicht anzuschauen wagen, ne, die sich so bedeckt halten. Dann der Gesang der Engel, der den ganzen Tempel zittern lässt und so. Rauch hüllt alles in Nebelschwaden. Jesaja sieht Gott und um ehrlich zu sein, für mich ist es ziemlich fremd, was er da sieht. Ich weiß nicht, ob du dir manchmal Gott vorstellst. Wenn ja, stellst du ihn dir so vor. Ich sage einfach mal ehrlich, was ich denke. Ich stelle mir so ehrlich gesagt nicht vor, dass ich Gott so vor Augen habe. Dieser heilige, unnahbare, total überirdische Gott ist mir ehrlich gesagt fremd, eher fremd. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist das normal. Vielleicht ist das normal, dass es so ist. Wenn Gott heilig ist, dann muss er mir ja fremd sein, weil ich bin es nicht. Also heilig. Und wahrscheinlich habe ich gedacht, ist es auf der anderen Seite nicht ganz normal, dass mir das fremd ist oder dass mich das erstaunt. Denn sollte ich nicht damit rechnen, dass Gott wirklich anders ist, würden wir ihm begegnen als unser Bild von ihm? Dachte, wir können vielleicht noch so religiös und leidenschaftlich drauf sein, wie auch immer. Würden wir Gott sehen, würde der Boden wackeln. Und wir wären erstaunt. Jesaja sieht etwas, was wir nicht sehen. Und Jesaja hat das nie wieder vergessen, was er da gesehen hat. Er hat den heiligen Gott nie wieder gesehen. Er hat deswegen immer von dem Heiligen in Israel gesprochen. Was für ein Bild von Gott hast du? Also ich muss sagen, ich bin schon froh, dass mein Bild von Gott ziemlich von dem Bild von Gott geprägt ist, das Jesus von Nazareth uns vor Augen malt. Aber diese Seite des heiligen Gottes, vielleicht müssten wir die neu sehen. Kann das sein, dass mein Bild von Gott ihm nicht gerecht wird, weil ich genau diese Seite oft nicht so sehe? Ich kann das gar nicht anders beschreiben als mit dem Wort heilig. Jesaja sah etwas, was wir nicht sehen. Ich gebe dir nur mal diesen Gedanken mit, ob dieser merkwürdige Text dein Gottesbild korrigieren muss. Jetzt gehe ich weiter. Das wird jetzt nämlich noch krasser. Ehrlich gesagt, gestern Abend habe ich gedacht, Mensch, was sage ich euch heute eigentlich? Habe ich überhaupt irgendwie was zu sagen? Was wollt ihr eigentlich anfangen mit dem, was ich hier sage? Ne, dann hast du so einen Text ausgesucht und jetzt ist er auch da. Du musst doch darüber predigen. Ich stelle ihn einfach mal vor, das, was Jesaja da sieht. Und ich hoffe irgendwie, dass ihr da etwas seht. Ohne, dass ich das vielleicht irgendwie mit total inspirierenden Worten in euch hinein reden muss. Ja? Jesaja 5-7. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, das heißt übrigens der Herr der Heerscharen. Also ein Gott, der sogar kriegsmächtig ist irgendwie. Der jedenfalls Gewalt mit sich bringt. Also ich meine jetzt nicht Gewalt im Sinne von Gewalt, sondern Macht, ja, Kraft. Den Herrn Zebaoth gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Das zweite, was Jesaja sieht, ist Schuld und Sühne. So heißt ein Roman von Dostojewski, den ich sogar gelesen habe, diesen Frühsommer. Ist nämlich so ein dickes Ding. Schuld und Sühne. Wenn ein Mensch Gott sieht, dann erkennt er sich selbst. Vielleicht kann man daran sogar echte Gottesbegegnung von Hirngespinsten unterscheiden, dass man in der Gegenwart Gottes sich selber sieht. Jesaja kriegt zittrige Knie, der Boden wackelt ja auch. Und anstelle von Faszination von diesem Gott, was er da sieht, er überfällt ihn eher Erschrecken über sich selbst. Wenn du Gott triffst, dann siehst du etwas, was keiner sieht. Dann siehst du dich selbst. So wie du bist. Und die Frage ist, wer bist du, wenn dich keiner sieht? Was siehst du und sonst keiner? Jesaja sieht Schuld bei sich. Eigentlich hat er ja Schuld angeprangert über die letzten 10 Jahre und angeklagt, auch zu Recht. Und jetzt, wenn du mit Gott in einem Raum bist, ich spreche jetzt mal aus Jesajas Sicht, ja, wenn er mit Gott in einem Raum ist, dann fühlt er sich plötzlich nicht mehr anders als die anderen. Er sagt, hey, ich habe unreine Lippen und ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Stell dir vor, du würdest heute noch Gott treffen. Was würdest du sehen? Jetzt bei dir. Jesaja redet von unreinen Lippen. Übersetzt vielleicht sieht er das Heuchlerische. Wir reden nur. Vielleicht könnte man das so sagen. Wir reden immer nur. Aber wie wir denken und handeln, passt nicht dazu. Das charakterisiert mein Volk. Und mich auch. Wir reden nur. Okay, und dann geschieht Gnade. Auch so ein merkwürdig fremdartiges Bild, ne? Die Sache mit der Kohle. Es ist nur eine Vision, natürlich, aber das klingt ja schon irgendwie schmerzhaft. Was ich da dachte, Sünde wird offensichtlich nicht einfach so weggefegt, okay, ist schon gut, sondern hier in diesem Bild weggebrannt. Sühne, also schuldlos werden, scheint weh zu tun. Tut es immer weh? Also gestern habe ich gedacht, okay, wenn ich mich nur bei jemandem entschuldigen muss, um mein Versagen da irgendwie auszuräumen, ne, das tut schon weh. Das demütigt. Oder wenn ich nur Schulden zu bezahlen habe, ne, ich werde die nicht los, solange ich die nicht zahle, die Schulden. Und das tut weh. Und dann dachte ich an das Kreuz, wo Jesus stirbt, damit Gnade möglich ist. Und das tut weh. Paulus hat gesagt, das ist das Sühnezeichen, das Kreuz da, an dem Jesus stirbt. Kann das sein, dass das Schuldloswerden immer auch mit irgendeiner Form von Schmerz zu tun hat und nicht einfach so leicht ist, so Schwamm drüber mäßig? Trotzdem ist es Gnade. Ne? Gott macht Jesaja hier irgendwie rein, berührt seine Lippen in diesem Bild, tut das, was er nicht kann. So, und jetzt kommt der merkwürdigste Abschnitt, der dunkelste Abschnitt, bevor dann der Vers kommt, auf den ich schon die ganze Zeit warte. Oder ihr vielleicht auch. Jesaja 6, 8 bis 13a und 13b ist es dann. Ich muss hier immer wieder neu aufschlagen, weil die Bibel nicht hier drauf passt, ohne dass ich hier keinen Platz mehr für das andere habe. Also aufgeschlagen. Und da hörte ich die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin, und spricht zu diesem Volk, hört uns, versteht's nicht, seht und merkt's nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach, Herr, wie lange? Und er sprach, bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegtun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Das Dritte, was Jesaja sieht, sind Trümmer. Und Jesaja, was er bisher den Menschen von Gott sagte, ne, das war ja schon nicht nett. Das war ja schon so in dieser Spur. Das Krasse, also diese Sache mit, ne, kehrt um, schafft die Ungerechtigkeit ab, richtet wieder gerecht und ändert euer Leben. Ansonsten laufen wir in die Katastrophe, lässt Gott uns in die Katastrophe laufen. Das hat er bisher schon so weitergegeben. Aber jetzt nimmt ihm Gott hier, wieder ist das sehr fremd, völlig die Hoffnung, dass seine Worte vielleicht etwas bewirken könnten, etwas Positives. Er sagt, deine Worte werden die Leute nur noch resistenter machen. Und das soll sogar so sein. Was du siehst, sollen sie nicht sehen. Was du hörst, sollen sie nicht hören. Sag diesem Volk, sagt er. Ne? Er sagt nicht, sag meinem Volk, sag diesem Volk. Dass das, was da kommt, das ist keine Drohung, sondern das ist schon beschlossene Sache. Der Zug rollt bereits. Jesaja erlebt hier also einen Gott, der in seinem Entschluss nicht mehr umzustimmen ist. Und auch das ist mir fremd. Ein Gott, der in seinem Entschluss nicht mehr umzustimmen ist. Vielleicht hab ich gedacht, ist es so, die Leute haben die Tür zu Gott schon vor langem abgeschlossen und jetzt schließt Gott von seiner Seite ab. Und sagt, Jesaja, sag ihnen das. Aber es bewirkt nicht mehr, dass sich das aufhalten lässt. Und dann fragt Jesaja, wie lange? Ja, wie lange soll ich mit dem Wissen leben, dass die Katastrophe kommt? Wie lange, ich habe gedacht, wie lange soll ich mich fühlen wie ein Psychopath? Ja, von allen missverstanden, von niemandem ernst genommen, als einziger auf der Seite der Wahrheit. Seid ihr mal solchen Leuten begegnet, die irgendwie abstruse religiöse Ideen haben und sie jedem erzählen und du weißt nach drei Sätzen, puh, der lebt in einer anderen Welt, aber gerade dadurch, dass du sie oder dass sie nicht ernst genommen werden, bestätigt sie das noch in ihrer Mission. Denn so geht es ja allen wahren Propheten oder wie immer. Ja? Und ich habe gedacht, ey, Gott stellt Jesaja hier gerade so eine Existenz in Aussicht. Ne? Sag das, aber keiner wird dir zuhören. Keiner wird dir glauben. Und etwas von dem Frust, was das bei Jesaja auslöst, das würde man im nächsten Kapitel finden, wenn man das liest. Da steht das Nordreich zusammen mit, ich glaube mit den Syrern, vor den Toren Jerusalems und sie wollen Ahas, den amtierenden König, absetzen, weil sie das Gefühl haben, wir setzen einen anderen König da ein, der mit uns zusammen ein Bündnis eingehen würde gegen die Assyrer. Denn Ahas will das nicht. Und Ahas hat Angst also vor diesem Heer, das da vor seiner Tür steht und Jesaja sucht ihn auf und er sagt ihm, hey, es gibt keinen Grund für Angst. Ich soll dir von Gott, ich sage es in meinen Worten, von Gott sagen, du hast Angst vor den falschen Leuten. Diese da, die du da siehst, die werden bald nicht mehr sein. Und dann sagt er, fordere ein Zeichen von Gott, dass das, was ich sage, die Wahrheit ist. Und Ahas sagt, oh, lieber nicht. Ich will Gott nicht versuchen. Nette Idee, Jesaja, aber du hast ja in letzter Zeit eh so nette Ideen, ne? Also das war jetzt mein Satz. Das, was er wirklich, also das war so ein bisschen rein interpretiert, ja? Aber er sagt, ich will Gott nicht versuchen. Er nimmt ihn nicht ernst. Und dann sagt Jesaja, und da kommt dieser Frust zum Ausdruck, da sagt er, ist es euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht, müsst ihr auch noch meinen Gott müde machen. Okay. Er fragt, wie lange noch? Wie lange wird das so gehen? Wie lange soll ich reden, ohne dass mir einer zuhört? Und Gott beantwortet die Frage überhaupt nicht. So richtig, ne? Bis das Land leer ist. Bis die Leute in die Fremde gebracht sind. Nicht die Assyrer haben das schließlich Realität werden lassen, sondern die Babylonier, die Assyrer abgelöst haben. So, das ist so der dunkle Hintergrund, auf dem man Jesaja lesen muss, um ihn überhaupt zu verstehen. Er lebt in einer dunklen Zeit und das Schlimmste ist, er weiß das und die Leute um ihn herum merken es gar nicht richtig. Die meisten Leute genießen in dieser Zeit das Leben. Ne? Das ist so ein bisschen schwierig da mit Außenpolitik. Ne? Aber das wird schon werden. Und gerade den oberen Schichten geht es unheimlich gut. Es ist hart, der einzige Pessimist unter lauter Optimisten zu sein. Es ist hart, der einzige Realist unter lauter Träumern zu sein. Es ist hart, wenn du Dunkelheit vor dir siehst, die sonst keiner sieht. Und du ahnst auch, dass sie lange dauert. Und wenn das jetzt vielleicht einfach nur auf dein persönliches Leben bezogen ist, aber überhaupt nicht auf irgendwie, ja, deinem eigenen Leben vielleicht. Oder du siehst es vielleicht im Leben anderer. Letzte Woche habe ich ein paar Mal gedacht, die letzten Wochen, ein paar Mal gedacht, wenn ich jetzt an der Stelle dieses Menschen das aushalten müsste, was er gerade aushält, ich weiß nicht, ob ich noch glauben würde. So viel Dunkelheit und so wenig Hoffnung, dass sich das ändern kann. So ungefähr muss sich Jesaja fühlen in dieser Zeit. Und das, was er sieht, was keiner sieht, ist zu 90% nicht Licht und Schönheit und Freude, Friede, Eierkuchen. Aber, und jetzt komme ich zum Schluss, zu dem letzten Satz Jesajas in dieser, nein, zu dem letzten Satz Gottes in dieser Begegnung von Jesaja mit Gott. Und damit komme ich auch wieder zurück zu dem Clip vom Anfang. Und wenn wir Zeit haben, nein, haben wir überhaupt nicht, dann würde ich den Text, diesen Clip euch eigentlich auch noch gerne nochmal zeigen. Dann wiederhole ich vielleicht einfach die wichtigsten Sätze gleich. Ihr könnt mir das zwischendurch mal so sagen, hey, es ist 11:45. Denn das ist ein ziemlicher Kontrast, dieser letzte Satz, zu dem, was Jesaja vorher gesagt hat. Übrigens, wenn ihr die Kinder, wenn jemand die Kinder reinrufen will, könnt ihr das ruhig machen, die Armen. Der letzte Satz geht so. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Jesaja sieht das Comeback des Lebens. Also er sieht einen Baum, der gefällt wird, abgefällt. Und dann sieht er diesen Gott, der sagt und so, und diesen Baumstumpf wird Leben bleiben. Jesaja sieht, dass die Katastrophe nie das Ende ist bei Gott, auch nie das Ziel. Dass da etwas übrig bleibt, etwas Lebendiges, etwa auch wenn es nicht so aussieht. Das Leben wird ein Comeback feiern, wie das dieser Chuck Noland heißt er, glaube ich, der auf dieser Insel da verlassen ist und eigentlich die Hoffnung aufgibt und dann sagt, etwas hat mir plötzlich gesagt, bleib am Leben, atme weiter. Du musst einfach weiter atmen, auch wenn dir dein Verstand sagt, es gibt keine Hoffnung. Einfach weiter atmen, an das Comeback des Lebens glauben. Jesaja hat einen seiner Söhne Jeshear Jashub genannt, um diese Hoffnung nie zu vergessen. Das heißt übersetzt, ein Rest kehrt um. Einen seiner Söhne hat er diesen Namen gegeben, um an diesen kleinen Hoffnungsschimmer festzuhalten, der da drin steckt. Und die Texte von nächstem Mal, die drehen sich immer um diese Hoffnung, dieses Licht, was er sieht, mitten im Dunkeln. Aber das Dunkle ist wichtig zu sehen. Ein Rest kehrt um, ein Rest kehrt zurück aus der Gefangenschaft, ein Restleben, aus einem Restleben wird neues Leben entstehen. Ein Rest wird sich Gott wieder zuwenden, wann auch immer. Die Hoffnung, die Jesaja da immer wieder mitten in all seinen dunklen Bildern von der Zukunft festhält, die wird noch konkreter und darum geht es in den nächsten Predigten. Die hat mit Advent zu tun und mit Weihnachten. Okay. Adventszeit, ne? Die Erwartung der Ankunft Gottes. Natürlich ist das einfach nur ein Fest. Wir wissen auch, dass Gott nicht immer am Ende des Jahres bei uns reinschaut. Irgendwann wurde das mal terminlich so festgelegt, ne? Aber vielleicht kann das trotzdem eine Zeit sein, wo du anfängst zu hoffen, von Gott besucht zu werden. Und damit von Leben. Ich weiß nicht, ob dein Leben gerade so tunnelmäßig aussieht. Advent heißt Ankunft oder Erwartung, Hoffnung. Das steckt alles da drin. Bei Gott feiert das Leben immer irgendwann ein Comeback. Selbst in den dunkelsten Zeiten gab es Menschen, die das sehen konnten. Und vielleicht nimmst du das mit. Dieser letzte Satz, jetzt hätte ich euch gerne den Clip einfach nochmal gezeigt, aber das machen wir jetzt nicht. Dieser letzte Satz, wo er sagt, denn morgen, ich werde weiteratmen, obwohl er zum zweiten Mal da diese Enttäuschung hat, weil er irgendwie die Ehe seiner Frau trotzdem irgendwie, ich habe den Film gar nicht geschaut, nur diesen Clip, aber man kann es ja daraus... hören, ne? Weil da trotzdem etwas wieder zerbrochen ist. Er sagt, aber was ich verstanden habe, ich werde weiteratmen, denn morgen geht die Sonne wieder auf. Und? Genau, wer weiß, was die Flut bringen wird. Wunderbar. Vater im Himmel, dieses Bild, was Jesaja von dir hat und da bekommen hat, das ist mir fremd. Aber wir möchten irgendwie nicht an unser Bild von dir glauben, sondern an dich glauben, wie du wirklich bist. Und bin mir sicher, deine Heiligkeit gehört damit rein. Und ich bete, dass du uns zeigst, wie du bist. Gerade wenn das für uns wichtig ist zu sehen, deine Heiligkeit, deine Macht, deine Größe, auch deine so ganz Andersartigkeit, als wir Menschen sind. Ich bete für die, die so einen dunklen Tunnel vor sich haben, bete, dass sie an der Hoffnung festhalten können auf dein Kommen und auf etwas, was neues Leben in ihr Leben reinbringt. Ich bete auch für die Leute, die in unserem Land oder in unserer Welt unterdrückt werden und unter Zuständen zu leben haben, die sie nicht selbst verschuldet haben, aber die das Leben fast nicht mehr lebenswert machen. Ich bete, dass sich daran etwas ändern kann. Dass wir sehen, wo wir daran etwas ändern können. Ich bete für diese Zeit, die vor uns liegt, die Adventszeit, dass sie nicht nur so eine hektische, manchmal ein bisschen besinnliche Zeit wird, sondern eine, die, wo wirklich etwas von dir in unserem Leben neu ankommt. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.